Guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der Kirche am Südstern. Was für ein wunderschöner Tag heute ist. Ein sonniger Tag. Ein Sonntag. Und wer auch immer auf die Idee gekommen ist, den Tag nach dem Sabbat Sonntag zu nennen, der muss an diesem Tag niemals Gewitter oder Regenwolken gehabt haben. Sonst hätte er das ja nicht so pauschal sagen können für alle Zeiten, dass das ein Sonntag ist. Aber umso schöner, wenn diese Kirche so lichtdurchflutet, diesem Sonntag alle Ehre macht. Auch an den Blumen geht das nicht so ganz vorbei, wenn man es hier auch an den Sonnenblumen schön sehen kann. Sonnenblumen, naja, also dieser gelbe Kranz, das geht ja gerade noch so, dass man da das Licht der Sonne irgendwie erkennen kann und will. Aber dieser dunkle Punkt da in der Mitte, der hat eigentlich mit der Sonne gar nichts zu tun, ne? Aber egal, sie sehen richtig schön aus, stimmt's? Und schön, um Schönheit geht es auch heute hier in dieser Kirche. Etwas ungewöhnlich vielleicht. Vor allem, wenn man bei Schönheit gleich an Hollywood Girls denkt oder so etwas, dann wäre das schon irgendwie bedenklich. Aber schauen wir uns doch um. In dieser Kirche, ist das nicht auch ein schönes Gebäude? Und wenn es schon äußerlich auch schon etwas gelitten hat mit seinen überlebten 124 Jahren, dann ist es trotzdem ein schönes Haus. Ist übrigens möglich, dass wir nächstes Jahr ein großes Fest feiern, ne? Zu 125-jährigen Jubiläum Kirche am Südstern, wäre schon mal eine Idee. Aber was soll ich euch sagen? Innen gesehen wird diese Kirche erst schön, wenn Leben drin ist. Das heißt sehr deutlich gesagt, die Schönheit der Kirche kommt erst zum Vorschein, wenn ihr da seid. Durch euch zieht lebendige Schönheit ein. Das geht euch jetzt runter wie Honig, ne? Aber habt ihr das schon mal so gesehen, dass ihr Teil der Schönheit Gottes seid in diesem Haus? Schönheit lebt und verwandelt Tristigkeit und Langeweile in Freude. Jesus sagt in Lukas 12, seht euch die Blumen an auf dem Feld, wie sie wachsen. Ja, sie wachsen nur. Sie arbeiten nicht, sie machen sich keine Kleider, sie schminken sich nicht. Und doch sind sie so viel schöner als dieser reiche Salomo, dessen Pracht und Reichtum weltbekannt war. Da fällt mir auch eine mit den Blumen auf dem Feld eine Begebenheit ein, die etwa 5 Jahre zurückliegt. Wir hatten ein paar Tage Urlaub übrig und waren auf der Rückfahrt von Breslau Richtung Heimat. Es war ein Samstag. Links von uns zog sich ein weites Feld hin und am Feldrand standen vereinzelt Sonnenblumen. Und wir wunderten uns, weil wir sahen dann auch auf dem Feld da und da und da eine Sonnenblume stehen. Wir hielten dann am Waldrand an und dieses total abgeerntete Feld, ne, man sagt ja auch Stoppelfeld dazu, das muss vorher ein Getreidefeld gewesen sein. Und da standen da überall diese Blumen, so vereinzelt, ganz weit weg, auch auseinander, aber überall stand so eine Sonnenblume rum. Und da hat sich wieder mal mein Taschenmesser als endlich mal sinnvoll erwiesen. Und ich habe dann einen Blumenstrauß daraus zusammengebracht, eingefügt, geschnitten, gepaart mit einigen blauen Kornblumen, sah das richtig schön aus. Und es hat unser Zeitproblem gelöst, denn es war ja Samstag und wir hatten auf der Rückfahrt keine Möglichkeit mehr, für Sonntag den Blumenstrauß für die Kirche zu besorgen, was ja unsere Aufgabe war. Und so auf diese Art und Weise hat Gott uns das geschenkt und wir konnten da mit einem wunderschönen Strauß hier die Altarstufen schmücken. Herrlich. Das war so richtig schön. Und wer von euch schon mal länger in dieser Gemeinde ist, der weiß eine besondere Begebenheit hier mit diesem Sonnenlicht. Denn zu einer bestimmten Tages- und Jahreszeit kommt die Sonne punktuell direkt hier auf die Altarstufen. Jetzt ist es etwas verschoben, ja, stimmt aber fast. Und leuchtet diesen Strauß an. Und abends, so gegen 19 Uhr rum, ist der gleiche Punkt bestrahlt, aber in einem tiefen Blau. Und es kommt daher, weil wir über der Orgel eine große Rosette haben mit blauem Glas. Und dann steht die Sonne da und bescheint genau diesen Punkt. Es ist wunderschön. Ich liebe diese Kirche und danke Gott jeden Tag dafür. Und wenn die Sonne mal nicht scheint, dann sind es eure strahlenden Augen, die bei unserer gegenseitigen Begrüßung eine Schönheit in diesen Raum bringen, die die architektonische Schönheit bei Weitem übertrifft. Denn da ist Leben, das gepaart ist mit Liebe. Wunderschön. Was hat nun dieser ganze Vorspann, den ich euch hier erzähle, mit Jesus zu tun, den wir hier verkünden? Was hat Jesus, von dem wir letzten Sonntag hörten, wie er sich fühlen muss, wenn er mal in unsere Wohnung reinkäme? Was hat dieser Jesus mit Schönheit zu tun? Macht Glaube schön? Das ist der Titel dieser Predigt. Naja, würdest du sagen, so ein Quatsch, jetzt wirst du ganz schön schmalzig. Und ich kann es verstehen. Ich habe als junger Mensch, da konnte man mir nicht so kommen mit schön und mit Liebe und so. Das fand ich alles fürchterlich schmalzig und konnte damit gar nichts anfangen. Meine Einstellung war immer, Liebe muss man nicht sagen, die muss man spüren. Und wer sich schminkt, der hat's nötig. Bis heute kann ich Liebesfilme nicht sonderlich gut ertragen. Aber den hohen Wert der Liebe habe ich über viel Leid erfahren. Und wie ihr schon gemerkt habt, habe ich auch einen wunderbaren Sinn bekommen für Schönheit. Wie kam diese Wandlung? Ich nehme mal die Antwort der Erklärung voraus. Je mehr Raum ich Jesus in meinem Leben gegeben habe, je mehr ich in sein Leben betrachtet habe, je mehr ich mich danach sehnte, mehr von ihm zu haben, umso mehr konnte ich Schönheit erkennen und Liebe lernen. Ja, so ist es. Gott selbst liebt Schönheit. Schauen wir uns doch mal seine Schöpfung genau an. Von der Ameise bis zum Elefanten, von der Alge bis zum mächtigen Wal, von Schneeglöckchen bis zur Sonnenblume. Alles strahlt eine Schönheit aus. Hast du schon mal einen Spatz in die Augen geguckt? Süß, sagen wir dann, und meinen eine Schönheit damit, die aus den Augen spricht. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, ab Vers 26. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Aber euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid doch viel mehr wert als Vögel. Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht, sie machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo war bei all seinem Reichtum so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit dem allen plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Soweit aus dem Lukas-Evangelium. Und ich ergänze noch mit zwei Verse aus dem Psalm 139. Da geht's um uns. Du hast mich geschaffen mit Leib, Seele und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ja, es lohnt sich schon beim Thema Schönheit, in die Schöpfung zu schauen und zu erkennen, Gott liebt Schönheit. Dabei geht es ihm nicht um eine Traumfigur und das strahlendste, geschmeidigste, gefärbte Haar und keine Gewichtstabellen und Silikon. Wahre Schönheit kommt von innen, nicht von der Fassade, so wie hier auch in der Kirche. Sprüche 31, Vers 30 sagt, Anmut kann täuschen, Schönheit vergeht wie der Wind. Ehre gebührt dem, der auf Gott hört. Wahre Schönheit hat so viel mit der inneren Einstellung zu tun, mit dem Erkennen der wunderbaren Eigenschaften, die Gott in jedes Leben hineingelegt hat. Wenn wir es doch lernen würden, Gott immer wieder von ganzem Herzen täglich dafür zu danken, werden wir sozusagen verschweißt mit seiner Liebe zu uns. Dann werden wir seine Liebe ausstrahlen, mit der die Liebe des Vaters und seines Sohnes Jesus Christus wiedergespiegelt wird. Innere Schönheit ist voller Leidenschaft, die den Sohn Jesus verherrlicht. Jesus selbst sagte, die größte Liebe zeigt der, der bereit ist, für den anderen zu sterben. Und er meinte sich selbst damit, und er tat es auch. Jesus ist schön. Durch seine Liebe. Ist es da verwunderlich, wenn jemand, der das in seinem Leben erfahren hat, ins Schwärmen gerät, diese Schönheit Jesu zu bekunden und zu besingen? Ich habe früher auch immer Schwierigkeiten mit Schwärmen gehabt. Es gibt auch bei manchen Kirchengemeinden so die Schwärmerischen, da wird dann mit Fingern drauf gezeigt, als wäre das Sünde. Für Jesus zu schwärmen, das ist so etwas Innerliches. Das kommt aus dem Herzen und das ist etwas, was wir gerne tun dürfen. Bitte lasst diesen alten Text des Liedes, das wir jetzt gemeinsam singen, in eure Herzen hinein und kommt mit dem unbekannten Autor ins Schwärmen für Gottes Schönstes miteinander zusammen.
das es gibt, Jesus Christus.
Oder mit dem Lamm auf der Schulter. Ihr kennt diese Darstellung. Da wird eine Schönheit gezeigt, die aber nur eine Seite des Erdenlebens von Jesus aufzeigt.
Oft etwas schmalzig gemalt, wie ich am Anfang sagte.
Er wurde verfolgt, mit Steinigung bedroht und schließlich hingerichtet. Die ganze Schönheit Jesu wird erst nach der Auferstehung für die Umwelt sichtbar und erlebbar. Mal zur Ernüchterung, was der Prophet Jesaja sagte. Er hatte eine Sicht auf den, der kommen wird, und das war nicht schön. In Jesaja 53, Vers 2 heißt es, das war über 700 Jahre vor Christi Geburt. Da heißt es wörtlich, denn der Bevollmächtigte des Herrn wuchs auf vor ihm wie ein Reis und eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Oh, könntest du sagen, das ist schon ein Hinweis auf Jesus, aber von Schönheit keine Rede. Und in Vers 3 wird es noch schlimmer. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Das ist nicht schön. Man kann einen solchen Text nicht alleine stehen lassen, denn der Prophet hat hier eine Sicht von Gott, von dem, was viel später passiert, circa 700 Jahre später. Jesu Liebestat am Kreuz, sein Opfertod für dich und mich. Deshalb lese ich uns diesen Text im Zusammenhang ab Vers 4. In Wahrheit aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die Krankheiten auf sich genommen, uns, die sonst uns getroffen hätten, und die Schmerzen erlitten, die sonst wir ertragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber der Herr hat unsere Schuld auf sich geladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen den Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Ausgleich für die Schuld der anderen dahingab. Wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Soweit die Worte aus Jesaja. Erinnern wir uns an vorhin? Niemand hat mehr Liebe, als dass er sein Leben lässt für die anderen. Das tat Jesus für dich und für mich. Je mehr Raum ich Jesus in meinem Leben gebe, umso mehr kann ich Schönheit erkennen und Liebe lernen. Macht Glaube schön?
Ich sage ja und will euch ein erlebtes Beispiel nennen, das mich sehr beeindruckt hat. Wir hatten ein sehr gut besuchtes Seminar. Es ging um Liebe. Ein Mann mittleren Alters berichtete vorne von seiner Frau und seiner Ehe und er redete überschwänglich von der Schönheit seiner Frau. Aus meiner Position konnte ich sie nicht richtig sehen. Deswegen war ich schon gespannt auf das Seminarende. Und dann sah ich sie. Etwas kurz geraten, sie lief etwas schief, gekleidet, naja, wie sagt man da, eher so wie ein Mauerblümchen. Ich dachte noch, naja, da braucht man aber nicht so davon zu schwärmen. Doch dann sah ich in ihre Augen. Da war ein Leuchten. Da war eine Freundlichkeit, da war eine Liebe, die sie ausgestrahlt hat. Das war etwas ganz Besonderes. Eine wunderbare Frau. Wer denkt da nicht an die Spatzenaugen von vorhin? Wahre Schönheit kommt von innen, nicht von außen. Und wer denkt da jetzt an den siegreich auferstandenen Jesus, den Jesaja nur in seinem Todeskampf gesehen hat? Wer besingt die Liebe Gottes, die nicht nur Jesus, sondern auch uns hier und heute begegnet ist? Wer glaubt an die Auferstehung und das Leben? Wo Glaube sich mit Liebe paart, da ist Schönheit. Das ist ein Satz zum Merken. Wo Glaube sich mit Liebe paart, da ist Schönheit. Jesus ist die Liebe, die er vom Vater hat. Er ist eine Schönheit. Du hast die Liebe von Jesus in dir und glaubst an ihn. Du bist schön. Deshalb bleibt es dabei. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in Jesus allein. Nichts soll mir werden, Liebe auf Erden, als du, der Schönste, Jesu mein. Sag das weiter in deine Umgebung. Wahre Schönheit kommt von innen durch den Glauben an Jesus Christus und seine einzigartige Liebe. Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Amen.